wollen uns heute wieder mit Gottes Wort beschäftigen und uns Gedanken machen über Gottes Spezialeinheit. Und dabei denke ich nicht an die Spezialeinheit, die gerade in aller Munde ist, von den Explosionen, die gestern passiert sind, die heute passiert sind, bei den Feinden Israels, wo man jetzt sagt, ja, es war wohl der Geheimdienst Israels und wo keiner noch nicht so richtig weiß, woher rührt das Ganze. Nein, um diese Spezialeinheit geht es nicht, sondern es geht um die Leviten. Ein ganz besonderer Stamm mit ganz besonderen Aufgaben. Und um diesen Stamm wollen wir uns heute ein wenig Gedanken machen. Ich muss mich mal ganz kurz orientieren, wie funktioniert das hier mit dem Laserpointer? Okay. Mit On und Off war das nichts. Müsste es irgendein Knopf sein? Ich brauche mal ganz kurz eine Einführung, damit ich gleich nicht ganz hilflos dastehe. Ah, hervorragend. Danke, Viktor. Okay. Ja, genau, es geht um die Leviten. Und wir haben einen beachtlichen Text vor uns, 4. Mose Kapitel 3, das ganze Kapitel. Und worüber haben wir bisher nachgedacht? Wir sind in 4. Mose eingestiegen. Und der Anfang war, dass Mose beauftragt wurde, die Israeliten zu mustern. Das heißt, man sollte gucken, okay, wer ist kriegstauglich. Und bei dieser Musterung wurde der Stamm der Leviten ausdrücklich ausgespart. Die sollten nicht gemustert werden, die sollten nicht für Kriege herhalten müssen. In Kapitel 2 haben wir uns dann angeguckt, wie hat sich das Volk um die Stiftshütte herum gelagert, und ich erinnere mich ganz schön, wie Viktor noch sagte, die Israeliten wurden um den Ort herum gelagert, dort wo Gott ist, dort wo sich Gott aufhält, um nah bei ihm zu sein. Und heute werden wir, wenn wir uns über die Leviten Gedanken machen, werden wir merken, wie es noch weitere Leute gab, die noch näher dran waren. Wir werden heute nicht den ganzen Text lesen, wir werden ihn auszugsweise lesen, weil das ist echt, also 51 Verse ist schon ordentlich. Aber ich habe mir überlegt, wir wollen heute nicht nur über die Aufgaben nachdenken, weil der Text ist mit so viel Inhalt gefüllt. Wir werden uns die Aufgaben angucken, wir werden uns angucken, wie sind die Leviten so strukturiert, und wir werden uns das Thema der Erstgeburt angucken, was auch ein recht umfangreichen Teil des Kapitels einnimmt. Vielleicht werdet ihr das Gefühl haben, ich hätte es anders gegliedert, ich hätte jetzt andere Schwerpunkte gesetzt, dann liegt ihr wahrscheinlich richtig. Man kann da verschiedene Schwerpunkte setzen. Ich versuche von allem heute ein bisschen was mitzunehmen, um keinem der Verse oder Abschnitte irgendwie Unrecht zu tun. Wir wollen uns in den ersten 4 Versen angucken, Aaron hatte Söhne. Was waren das für Söhne? Was hat es mit ihnen auf sich? Danach werden wir uns angucken, was war so der allgemeine Dienst der Leviten? Wofür waren sie überhaupt zuständig? Danach werden wir uns dann angucken, wie die Leviten anstelle aller Erstgeburt treten sollten. Danach folgt ein längerer Abschnitt, den werden wir nicht lesen. Da habe ich dann ein paar Bilder mitgebracht. Da geht es dann um die Musterung der Leviten. Allerdings nicht zum Kriegsdienst, sondern für etwas anderes. Und dort werden wir uns dann auch die Beschreibungen angucken. Wenn ihr schon mal vorlugen wollt, in diesen Versen 14 bis 39 werden die Beschreibungen aufgeführt. Wir werden das so ein bisschen interaktiv gestalten. Ich werde euch mal fragen, was ihr denkt, was der Text sagt, dass die Leviten tun sollten. Und in den Versen 40 bis 51 geht es nochmal um die Erstgeburt, also um die Erstgeborenen, aber dass sie herausgelöst werden sollten oder ersetzt werden sollten durch die Leviten. Also alles dreht sich rein ausschließlich um die Leviten. Ich möchte mich gleich dem ersten Punkt annehmen, die Söhne Aarons. Ich lese die ersten 4 Verse. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann tut ihr gut daran mitzufolgen, sonst wird das eventuell etwas undurchsichtig, weil wir viel Text vor uns haben. Und das ist die Generationenfolge Aarons und Moses an dem Tag, da der Herr auf dem Berg Sinai mit Mose redete. Und das sind die Namen der Söhne Aarons, der erstgeborene Nadab und Abihu, Eleazar und Itamar. Das sind die Namen der Söhne Aarons, der gesalbten Priester, die geweiht worden waren, um den Priesterdienst auszuüben. Und Nadab und Abihu starben vor dem Herrn als sie in der Wüste Sinai fremdes Feuer vor dem Herrn darbrachten. Und sie hatten keine Söhne. Und Eleasa und Itamar übten den Priesterdienst vor ihrem Vater Aaron aus. Man könnte meinen, das ist ein ganz plumper Text, wo einfach nur erwähnt wird, Aaron hatte Söhne und die haben gewisse Dinge gemacht. Trotzdem versuche ich, da werde ich auch gleich nochmal drauf kommen, versuche ich herauszufinden, was können wir aus diesem Text für uns nehmen, wie können wir das, was hier steht, auf uns anwenden, weil, da werde ich gleich drauf kommen, die Leviten sind nicht nur ein Volk oder ein Stamm, das damals gelebt hat und für uns ohne Bedeutung ist, sondern sie sind an uns Gläubige heute viel näher dran, als wir denken. Also zuerst werden die Söhne Aarons aufgelistet und erwähnt, sie wurden gesalbt für einen ganz bestimmten Dienst. Und Nadab war der Erstgeborene und der zweite Sohn, der Abihu, sie starben, sagt uns hier der Text, weil sie fremdes Feuer gebracht haben. Und ich finde das hier interessant, sie wurden beide gesalbt für den Dienst für den Herrn und trotzdem haben sie fremdes Feuer gebracht, sie waren nicht vollkommen. Wir werden gleich sehen, die Leviten sind besonders in einer gewissen Hinsicht, aber trotzdem sind sie nicht fehlerlos und sie machen Fehler. Nadab und Abihu haben sich es mit Gott verscherzt. Sie dachten, sie könnten eigene Ideen mit einbringen in ihren Dienst, könnten ein Feuer bringen, was Gott nicht angeordnet hat. Wer das nachlesen möchte, kann das in 3. Mose Kapitel 10 tun. Wir werden das heute aus Zeitmangel nicht tun. Aber der Gedanke, der dort im Vordergrund steht, ist, dass sie nicht Gottes Feuer dargebracht haben zum Räucheraltar, sondern sie haben es irgendwo anders hergeholt. Und das hat Gott missfallen. Sie sind nicht vollkommen. Und was ich hier sehe, ist, dass der Dienst, für den sie bestellt wurden, ist kein Freibrief, um sein eigenes Ding zu drehen. Nadab und Abihu haben es irgendwie versucht. Wir wissen nicht, warum sie es getan haben, was ihr Anlass dazu war. Aber Gott macht durch das Beispiel an diesen beiden deutlich, dass der Dienst, für den er Menschen beruft oder einstellt, dass er nicht willkürlich oder eigenwillig passieren kann, dass man das nicht so machen kann, wie man das jetzt gerade möchte, sondern wenn sich Gott irgendwas dabei gedacht hat, dann sollte es so geschehen. Gott ist heilig und er nimmt den Dienst an sich, an seiner Person sehr, sehr ernst. Auch wenn der Dienst einer jeden Person benötigt wird, und das ist hier auch in diesem Text eigentlich nur durch einen Satz deutlich, nämlich in dem letzten Satz in Vers 4, Eleasa und Itamar übten den Priesterdienst vor ihrem Vater Aaron aus. Also die letzten beiden Söhne, sie machten einfach weiter. Man könnte sagen, naja, man ist demotiviert, die beiden sind jetzt tot, was lohnt das, noch weiterzumachen? Aber nein, jeder von ihnen ist beauftragt mit diesem Dienst und muss weitermachen. So auch Itamar und Eleasa. Und an dieser Stelle möchte ich so einen kleinen Exkurs machen, dass wir mit einem gewissen Blick auf die Leviten gucken. Denn die Leviten sind ein alttestamentliches Bild von uns Gläubigen heute, in der heutigen Zeit. Denn wir Christen, wir werden auch in der Bibel als Priester beschrieben. Also wir sind diejenigen, so wie die Leviten, die damals in einer besonderen Gegenwart, also Gott ganz besonders nah gewesen sind, das sind wir heute auch. In Offenbarung 1, das möchte ich einmal kurz lesen, Offenbarung 1, 5 bis 6, lesen wir Folgendes. Und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige, der Erste, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu seinem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Also nach Offenbarung sind wir oder hat uns Jesus Christus zu Priestern gemacht. Für Gott, unseren Vater. Aber auch in 1. Petrus 2, Vers 5 können wir nachlesen, dass wir durch Jesus zu einem heiligen Priestertum auferbaut worden sind, mit dem Ziel, geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind. Also genau das gleiche Prinzip wie die Leviten damals, dass sie Opfer gebracht haben oder am Heiligtum dienten, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, genauso sollen auch wir Opfer, geistliche Opfer darbringen. Also das heißt, wenn wir uns die Leviten genau angucken oder halt jetzt durch den Text gehen und lesen, was haben sie so getan, dann sollten wir immer im Hinterkopf behalten, es ist ein alttestamentliches Bild, ein Beispiel, ein Vorbild dafür, wie stellt sich Gott einen intensiven Dienst vor, wenn man sich ihn mit Leib und Seele komplett für ihn hingibt. Und wenn wir an Nadab und Abihu denken, wird uns auch die Wichtigkeit des Dienstes auf Gottes Willen vor Augen geführt. Wie wichtig ist es, den Dienst so zu verrichten, wie es Gott gefällt, wie er es sich vorstellt? Nadab und Abihu sind uns ein warnendes Beispiel. Nehmen wir Gottes Willen ernst oder verharmlosen wir ihn? Feuer ist doch das Gleiche, es brennt, es ist warm, erzeugt Hitze. Das ganze Zeugs, was man da drauf macht, das verbrennt, ist doch dasselbe. Nein, für Gott ist es nicht dasselbe. Wir gehen weiter im Text, Verse 5 bis 10. Wir wollen uns jetzt einmal den allgemeinen Dienst der Leviten angucken. Was haben die so, wofür waren die eigentlich da? Ich lese die Verse 5 bis 10. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Lass den Stamm Levi herannahen und stelle ihn vor den Priester Aaron, dass sie ihm dienen. Und sie sollen den Dienst für ihn und den Dienst für die ganze Gemeinde versehen, vor dem Zelt der Begegnung, um die Arbeit an der Wohnung zu verrichten. Und sie sollen alle Geräte des Zeltes der Begegnung in Ordnung halten und den Dienst der Söhne Israel versehen, um die Arbeit an der Wohnung zu verrichten. Und du sollst die Leviten dem Aaron und seinen Söhnen geben. Zu eigen sind sie ihm gegeben von den Söhnen Israel. Und Aaron und seine Söhne sollst du beauftragen, dass sie ihr Priesteramt versehen. Der Fremde aber, der sich ihr nähert, soll getötet werden. Also der ganze Stamm Levi, er war erstmal, wie wir hier sehen können, als Gehilfe gedacht für den Priester Aaron. Das heißt, Aaron durfte die Leviten in Gänze befehligen und ihnen Aufgaben zuteilen und ihnen Arbeiten zuordnen und sie uneingeschränkt befehligen. Sie waren ihm zu eigen, also ein sehr intensives Wort, was hier gewählt wird. Und sie sollten sowohl aber den Dienst an ihm als auch den Dienst an der ganzen Gemeinde durchführen, also an den ganzen Israeliten. Aaron und seine Söhne aber wurden mit dem Priesteramt beauftragt. Das heißt, sämtliche Belange, alles, was sich rund um die Durchführung des Priestertums, des jüdischen Gottesdienstes drehte, das war in ihrer Verantwortung gewesen. Gott, es ist wichtig, an dieser Stelle erneut herauszustellen, dass der Dienst am Priestertum den Leviten vorbehalten war. Also kein anderer Stamm war dazu berechtigt oder dazu beauftragt, dieses Priesteramt in irgendeiner Art und Weise auszuführen. Sei es handwerklich oder sei es auch im Hinblick auf die praktische Ausführung der Rituale. Das war ganz alleine den Leviten vorbehalten. Und wie wichtig das Gott ist, dass das wirklich nur diese Leviten machen durften und konnten, das ist ihm so wichtig, dass er hier unbedingt erwähnen muss, wer sich nähert, man könnte auch sagen in unserer heutigen Sprache, Unbefugte, wem es nicht erlaubt ist, sich zu nähern oder diesen Dienst auszuführen, der ist des Todes. Er muss mit seinem Leben bezahlen. In diesem Text sehen wir, dass der levitische Dienst, der hat alle Leviten abgedeckt. Alle Leviten waren berufen. Alle mehr als, wie wir gleich noch sehen werden, alle, die älter oder ein Monat und darüber waren, also im Prinzip alle, die die kritische Zeit überlebt haben, die wurden für den Dienst berufen. Später in den anderen Texten sehen wir, dass die Leviten auch Natürlich haben sie nicht mit einem Monat gedient, das ist natürlich ganz klar. Je nach Textstelle oder je nach Epoche haben sie mal ab 20 Jahren gedient, mal ab 25 Jahren gedient. Aber grundsätzlich sind alle Leviten erstmal für den Dienst, für Gott berufen gewesen. Gott bestimmt selbstständig, und das ist ganz interessant, wer in hohe und wer in niedrige Dienstpositionen eingesetzt wird. Es ist hier an dieser Stelle wichtig festzustellen, es ist nicht unfair, dass nur die Leviten dienen dürfen und die anderen nicht. Und wir werden auch gleich sehen, dass es auch bei den Leviten nochmal Unterschiede gab in der Ordnung, wer hat was gemacht. Und das ist nicht unfair, denn Gott bestimmt selbstständig, wer erfüllt oder wer macht genau was. Aaron und seine Söhne kümmern sich um das Priesteramt, die anderen kümmern sich um handwerkliche und man könnte sagen, um handwerkliche und um die Zuarbeit, um diesen Dienst zu verrichten. Spannend ist es, dass es bei uns eigentlich ähnlich ist. Wenn wir uns mal 2. Korinther 10, Vers 13 angucken, dann können wir danach lesen, dass Gott auch für uns einen Wirkungskreis vorgesehen hat. Ein Wirkungskreis, in dem wir wirken können. Ich lese das einfach mal, 2. Korinther 10, 13. Wir aber wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maße des Wirkungskreises, den uns Gott als Maß zugeteilt hat. Also es gibt einen Wirkungskreis, also in dem man handeln und wirken kann, und den hat Gott zugeteilt. Also auch bei uns ist es so, dass wir einen Bereich haben, in dem wir wirken können. Und Gott hat sich da Gedanken zugemacht. In 1. Korinther 7, Vers 17 haben wir eine etwas andere Stelle, da geht es um den Stand. Ist jemand Sklave, ist jemand reicher? Und je nachdem, in welchem Stand er berufen worden ist, in diesem Stand soll er auch dienen, in diesem Stand soll er auch handeln. Und auch da sieht man wieder, es gibt irgendwo einen Rahmen. Was wir hier lernen können, ist, dass wir herausgefordert sind, zu erkennen, was ist unser Wirkungskreis, was ist unser Stand, wo sind wir dazu wirklich berufen? Denn genauso wie die Leviten sind wir alle ausnahmslos, jeder von uns, zum Dienst berufen. Da ist nicht einer, der es nicht ist. Aber die Frage ist, welche Bereiche sind von uns abzudecken? Wo sollten wir uns mit hineinbringen? Und ich denke, da sollten wir beten, da sollten wir uns auf Gott einlassen, ihn fragen, ganz konkret: Was möchtest du, Herr, dass ich tue? Wo möchtest du, dass ich wirke? Was ist der für mich festgesetzte Wirkungskreis? Wir gehen weiter in unserem Text, Verse 11 bis 13. Ich möchte die lesen. Da geht es um die Leviten, dass sie anstelle aller Erstgeburt stehen. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Und ich, siehe, ich habe die Leviten mitten aus den Söhnen Israel genommen, anstelle aller Erstgeburt, die zuerst den Mutterschoß durchbricht unter den Söhnen Israel. Und die Leviten sollen mir gehören, denn mein ist alle Erstgeburt. An dem Tag, da ich alle Erstgeburt im Land Ägypten schlug, habe ich alle Erstgeburt in Israel für mich geheiligt, vom Menschen bis zum Vieh. Mir sollen sie gehören, mir, dem Herrn. Also Gott betont hier in diesem Text ganz deutlich, dass seit dem Auszug seines Volkes aus Ägypten alle Erstgeborenen sein sind. Also jeder männliche Erstgeburt gehört ihm. Normalerweise müsste nach diesem Prinzip jeder Erstgeborene auch für Gott da sein und den Dienst vollkommen für ihn ausführen. Allerdings hat Gott bestimmt, dass es die Leviten stellvertretend für die Söhne Israels tun sollten. Und das Thema dieser Erstgeburt, das ist ein ziemlich umfangreiches Thema. Ich glaube, das kann man in diesem Rahmen nur wirklich ganz, ganz grob streifen, aber es war schon immer wichtig. Der Erstgeborene bekam besonders großen Segen, besonders großen Zuspruch. Und wie wichtig für Gott der Erstgeborene ist, sehen wir beispielsweise, als Mose zu Pharao ging, um zu sagen, lass mein Volk ziehen. Da benutzt er in 2. Mose 4,22 die Aussage, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Darum sage ich dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigern wirst, ihn ziehen zu lassen, siehe, so werde ich deinen eigenen erstgeborenen Sohn umbringen. Also hier wird in diesem Text Israel als Ganzes, als erstgeborener Sohn gesehen. Und er macht deutlich, wie viel ihm an diesem Erstgeburt oder an dem Erstgeborenen liegt, wie wertvoll er oder sie in seinen Augen sind. Und hier in unserem Text werden die Israeliten auf die Ebene der Erstgeborenen erhoben. Durch den stellvertretenden Dienst der Leviten wurde ihnen aber auch jeden Tag neu vor Augen geführt, wie wichtig Gott der Erstgeborene oder die Erstgeburt wirklich ist und wie sehr er um sie eifert. Wir werden gleich nochmal näher darauf eingehen, was hat das mit diesem Herauslösen und dieser Stellvertretung auf sich? Warum müssen die Leviten für ihn oder für den Erstgeborenen eintreten? Aber was wir in diesem kleinen Abschnitt sehen, ist, für Gott ist das Erste immer das, oder für Gott ist immer nur das Beste wichtig. Das Erste ist das Beste. Wir können uns vielleicht erinnern auch an die Erstlingsfrucht, und da gibt es auch viele andere Stellen, wo Gott deutlich macht, alles Erste ist mein. Und das möchte er mit keinem teilen. Wir sehen auch bei der Erstgeburt, da werde ich später nochmal kurz drauf eingehen, dass es auch das Volk Israel aus Ägypten herauskam, da war das ein Ringen um die Erstgeburt. Das ganze Volk als erstgeborener Sohn zu sehen, war ein Ringen um die Erstgeburt. Und wir, und mir scheint so, dass es auch gewissermaßen ein Bild auch für uns heute ist, nämlich als wir uns zu Gott bekehrt haben, auch da fand ein Ringen statt. Ein Ringen zwischen Gut und Böse, ein Ringen zwischen Satan und Gott, wo Gott im Endeffekt gewonnen hat. Als wir uns bekehrt haben und uns zu Gott gewandt haben, da hat dieses Ringen ein Ende gehabt und wir wurden von Neuem geboren. In Hebräer 12, 22 und 23 steht, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung, und jetzt kommt's, und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Jakobus spricht in Jakobus 1, 18 auch, dass wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Also Gott sieht auch auf uns als Erstgeborene. Also es ist ganz spannend, sich mal allgemein mit diesem Thema Erstgeburt mal tiefer zu beschäftigen, aber leider werden wir heute nicht die Zeit dazu haben. Ich gehe weiter im Text. Wir gucken uns die Verse 14 bis 39 an, die ich jetzt aber nicht vorlesen werde. Ich möchte stattdessen wieder eine Präsentation anwerfen, die gleich aktiviert wird. Und hier geht es um die, das kann man ganz schlecht lesen, ne? Aber ich werde es einfach mal zeigen, Bildchen sind trotzdem okay. So, das funktioniert, gut. Also, hier geht es, ich habe mal versucht, das, was jetzt in diesen vielen Versen hier ausgesagt wird, einfach mal bildlich darzustellen. Im Wesentlichen geht es in diesem ganzen Text darum, dass die Leviten gemustert werden. Also Gott hat ganz klar angeordnet, ich lese nur mal eben die Verse 14 bis 16 und den Vers 39, damit uns der Kontext deutlicher wird. Und der Herr redete zu Mose in der Wüste Sinai und sprach, mustere die Söhne Levis nach ihren Vaterhäusern, nach ihren Sippen, alles Männliche von einem Monat an und darüber sollst du mustern. Und Mose musterte sie nach dem Befehl des Herrn, wie ihm geboten worden war. Und nach der ganzen Musterung in Vers 39 steht, alle gemusterten Leviten, die Mose und Aaron nach dem Befehl des Herrn, nach ihren Sippen musterten, alles Männliche von einem Monat an und darüber waren 22.000. So, ich habe es mal zusammengefasst. Also, diejenigen, die gemustert wurden, war Levi, also der Stamm Levi bestand in erster Linie ursprünglich aus drei Söhnen. Das ist, ich habe falsch gedrückt, so, aus drei Söhnen. Einmal Gershon, Kehat und Merari. So, und diese drei Söhne, die hatten wiederum Söhne, Libni und Shimi. Und Kehat hatte Söhne, Amram und Aaron. Hier haben wir den Aaron, um den es hier die ganze Zeit geht, ne? Der auch als Hohepriester das Priestertum ausführen sollte, zusammen mit seinen Söhnen Nadab, Abihu, Eleazar und Itamar. Wobei Nadab und Abihu ja gestorben sind. Und Eleazar und Itamar haben den Dienst weiter verrichtet. So, ansonsten gibt es hier noch Jitzar, Hebron, Uziel und Merari hat noch Machi und Mushi. Genau. Und hier oben wurden für Gershon 7500 Leviten gemustert, wobei ich nenne ihn jetzt mal Anführer, die Bibel sagt dazu Fürst, ist Eljasaph, der Sohn Lails. Und der Stamm Kehat, oder nicht der Stamm, sondern die Sippen von Kehat, die waren zusammen 8600 Personen. Und der Fürst war Elisaphan, der Sohn Usiels. Und von Merari wurden 6200 Personen gemustert. So, und diese Personen, die sollten, oder diese, ich nenne sie jetzt mal Familien, die sollten sich in einer bestimmten Art und Weise lagern. Das steht hier auch in dem Text drin. Nämlich Gershon, die sollten sich westlich von der Stiftshütte lagern. Die Kehatiter, die sollten sich südlich, also westlich, südlich sollten sich die Kehatiter lagern. Die Merariter, die sollten sich im Norden lagern. Und im Osten, da sollte sich Aaron und seine Söhne lagern. Das war für sie bestimmt. So, also das heißt, die Leviten, die haben sich einmal komplett ganz nah um die Stiftshütte aufgebaut. So, und um sie herum waren dann wiederum die anderen Stämme. Und hieran kann man schön sehen, wie wichtig es Gott ist, dass sie noch näher an ihm dran sind. Sie haben natürlich, je nach Aufgabenfeld, waren sie noch viel näher als nur dem äußeren Bereich des Stiftshüttenbereiches bei Gott. Aber dennoch waren sie viel näher dran als so manch anderer Israelit, so im täglichen Betrieb. Genau. Jeder männliche Israelit war ab einem Monat dazu berufen gewesen, hier zu dienen. Jetzt stellt sich die Frage, wenn wir was sollten die einzelnen Familien oder Sippen wirklich tun? Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht. Ich muss mal so ein bisschen auf die Uhr gucken. Ja, ich habe mein Bild mitgebracht von der Stiftshütte. Und da werden wir uns gleich mal ein bisschen orientieren. Was haben die Leviten wirklich gemacht? Als erstes schnappen wir uns die Gershoniter, also den Stamm Gershon. Die Aufgaben sind in Vers 25 und 26 beschrieben. Mag jemand mal sagen, mitmachen? Was steht da? Was sollten sie tun, die Gershoniter? Und dann gucken wir mal, wo wir das hier auf dem Bild wiederfinden. Wer eine Bibel dabei hat, kann mitmachen. Genau, exakt. Ihr Job, Ihre Aufgabe drehte sich rund um die Stiftshütte, genau. Was genau? Das steht da ganz genau drin, ne? Genau, also dieses Ganze, also dieser Vorhang, Decke, also alles das, was hier so ein bisschen verdeckt, das und auch den Vorhang hier vorne, genau, das war ihr Aufgabenbereich, ja. Aber auch noch mehr Vorhänge, ne? Also auch diese hier, also das heißt, der Vorhof hier, diese Vorhänge hier, die meine ich, müssten auch ihr Job gewesen sein, wenn ich das... Genau, hier dieses Eingangstor, hier steht Tor, aber gemäß des Textes ist es wohl auch irgendwie bezogen worden mit Fellen oder mit Vorhängen und auch dafür waren sie zuständig. Für die ganzen wie? Für die ganzen Seile, Behänge, ja, wobei die Seile, nee, dafür waren die Merariter. Oder steht das da drin, habe ich das überlesen? Okay. Ja. Ach, und seine Seile für alle Arbeit daran. Okay, um den Altar, genau. Die Seile, die für den Altar bestimmt sind. Also, hier vorne irgendwie. Ich muss gestehen, das Bild ist jetzt nicht sonderlich groß. Also, die Gerschoniter, die haben sich sehr, sehr viel um die Decken und um diese Vorhänge und sowas gekümmert. Wir springen mal jetzt zu den Meraritern erstmal, Verse 36 bis 37. Was können wir dort erkennen? Was hatten die da für eine Aufgabe? Die Bretter, genau. Also die Stiftshütte hatte offensichtlich irgendwo auch hier mit Bretter verbaut und ja, also Bretter aller Art. Lese ich hier auch so raus, ja. Ja, genau, die Säulen, also hier zum Beispiel diese Säulen, ne? Also für diese Geschichten waren die zum Beispiel zuständig, ja. Die Pflöcke, ja, wobei man jetzt gucken müsste, was sind Pflöcke, wahrscheinlich sind die Pflöcke hier das hier, ne? Also das, was die Seile festhält und somit waren sie auch für was zuständig? Für die Seile selbst, ja. Also Seile, Pflöcke, hier Säulen und sowas, ne? Das haben die, dafür waren sie zuständig. Riegel, Säulen und so weiter. Genau, das haben die Merariter gemacht. Und uns wird auffallen, naja, hier fehlt ja noch einiges, ne? Das, was hier in der Stiftshütte passiert und was hier außen passiert. Und dafür waren die Kehatiter zuständig. Also die Kehatiter, die waren für das Allerheiligste verantwortlich, wobei sie dort nicht hineingehen durften. Das war ja nur dem hohen Priester vorbehalten. Aber Aaron und seine Söhne, gerade wenn das Zelt, also gerade wenn Gott wieder mal den Auftrag gegeben hat, okay, wir bewegen uns wieder, alles muss abgebaut werden, dann haben Aaron und seine Söhne das verdeckt. Und dann war es die Aufgabe der Kehatiter, das alles zusammenzusammeln und zu schleppen. Zusätzlich gehört hier auch, also klar, die Bundeslade, die gehörte dazu, der Schaubrottisch, hier also alles hier so drin, die Gerätschaften, der Vorhang, wobei beim Vorhang ist man sich nicht ganz sicher, welcher Vorhang ist genau gemeint. Möglicherweise oder vielleicht ist es wirklich der allerheiligste Vorhang, dass der damit gemeint sein könnte, ist es nicht näher beschrieben. Aber für alle anderen Vorhänge sind halt die Gerschoniter zuständig, also könnte sein, dass es der ist. Und die Altäre, der goldene Leuchter, also das war alles ihr Job von den Kehatitern. Ja, und von Mose, Aaron und seinen Söhnen war der Dienst, am Heiligtum zu dienen. Hier ist, hier möchte ich nur einen ganz, ganz grob einen kleinen Hinweis weitergeben für diejenigen, die rechnen können. Und ich dachte, aus Spaß und Laune rechne ich einfach mal zusammen, gerade hier die gemusterten Zahlen, 7.500, 8.600 und 6.200. Und vielleicht komme ich auf die Zahl, die in Vers 39 genannt wird, 22.000, aber dem ist nicht so. Das sind 22.300 und hier heißt es, es sind 22.000. Ich möchte nur anmerken, die Gelehrten streiten darüber, was das wohl zu bedeuten hat und wie man das verstehen kann. Da möchte ich euch jetzt nicht zu sehr langweilen, aber es gibt keine eindeutige Erklärung dafür, warum Gott sagt, in Summe sind es 22.000, aber wenn wir die einzelnen Werte zusammenzählen, kommen wir auf 22.300. Also wer Lust auf Studium hat, guckt euch das Kapitel genau an, vielleicht kommt ihr drauf. Ja, was lernen wir aus diesen Aufteilungen und Bereichen und all das? Jeder Levit wird gebraucht. Das ist das Erste. Da ist keiner, der sich aus der Verantwortung ziehen kann. Jeder Gläubige, das ist für uns so ein bisschen die Lektion, jeder Gläubige wird gebraucht. Da ist keine Arbeit zu minderwertig. Selbst dieser kleine müde Flock hier muss von irgendjemandem getragen, von irgendjemandem verwaltet werden. Und das, genau das hat dann ein Bereich oder hat ein Teil der Leviten ausgeführt. Auch hier wird mal wieder Gottes Souveränität deutlich. Da ist keiner, der sich beschweren kann. Warum hat der einen besseren Dienst? Warum kann der am Altar dienen? Warum muss ich die Zelte schleppen? Oder warum muss ich das Ganze abbauen? Und der andere macht scheinbar privilegierte Arbeit. Gott selber bestimmt Person und er bestimmt Dienst. Er hat sich ausgedacht, wer was tut. Und somit ist es auch für uns, zumindest leite ich das für uns so ein Stück weit ab, dass wir in einem spannenden Abenteuer stecken, herauszufinden, was ist unser Bereich? Ich meine, jeder von uns wird mal festgestellt haben, wenn wir an einem Bereich dienen, der uns nicht liegt, dann gelingt es nicht so gut. Und der Segen, der dabei entsteht, ist auch vielleicht nicht so groß. Am Ende sind wir vielleicht, sagen wir, na gut, Hauptsache dienen. Aber von den Leviten lerne ich, dass es Bereiche gibt, wo sich Gott gedacht hat, da sind sie besonders gut drin, aufgehoben. Und lasst uns beten, lasst uns zu Gott flehen, dass er uns zeigt, was ist unser Bereich. In den Versen 40 bis 51, in dem letzten Abschnitt, ist von der Auslösung der Erstgeborenen in Israel die Rede. Und den Abschnitt, den werde ich nochmal lesen. Und der Herr sprach zu Mose, mustere alle männlichen Erstgeborenen der Söhne Israel. Also jetzt geht es um die Musterung des Restes von Israel, nicht um die Leviten, sondern alle übrigen. Mustere alle männlichen Erstgeborenen der Söhne Israel von einem Monat an und darüber und nimm die Zahl ihrer Namen auf. Und du sollst die Leviten für mich, den Herrn, nehmen, anstelle aller Erstgeborenen unter den Söhnen Israel und das Vieh der Leviten anstelle alles Erstgeborenen unter dem Vieh der Söhne Israel. Und Mose musterte, wie der Herr es ihm geboten hatte, alle Erstgeborenen unter den Söhnen Israel und alle männlichen Erstgeborenen nach der Zahl der Namen von einem Monat an und darüber nach ihren Gemusterten waren 22.273. Also, das heißt, man hat alle gezählt und insgesamt von allen Israeliten waren über 22.000 Erstgeborene, die in Frage kamen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, nimm die Leviten anstelle aller Erstgeborenen unter den Söhnen Israel und das Vieh der Leviten anstelle ihres Viehs. Und die Leviten sollen mir gehören, mir, dem Herrn. Und was den Loskauf der 273 betrifft, die von den Erstgeborenen der Söhne Israel überzählig sind, über die Zahl der Leviten hinaus, da sollst du je 5 Schekel für den Kopf nehmen, nach dem Schekel des Heiligtums sollst du sie nehmen, den Schekel zu 20 Gera. Und das Geld sollst du als Loskauf der Überzähligen unter ihnen an Aaron und seine Söhne geben. Und Mose nahm das Geld des Loskaufs von denen, die überzählig waren, über die durch die Leviten losgekauften hinaus, von den Erstgeborenen der Söhne Israel nahm er das Geld. 1365 Schekel nach dem Schekel des Heiligtums. Und Mose gab das Geld des Loskaufs Aaron und seinen Söhnen nach dem Befehl des Herrn, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Ganz viele Zahlen, ganz viel Text. Grundsätzlich geht es hier darum, vorher wurden 22.000 Leviten gezählt. 22.000 Leviten insgesamt. Und nachdem jetzt alle Erstgeborenen aus allen übrigen Stämmen gezählt wurden, hat man gemerkt, es gibt mehr Erstgeborene unter den Israeliten, als es Leviten gibt. Und Gottes Plan oder Gottes Idee war, Gottes Wille war es, für jeden Erstgeborenen einen Leviten zu nehmen, also um sie abzulösen. Also anstelle dessen, der jetzt dienen sollte, weil er der Erstgeborene ist, möchte er statt dieses einen Erstgeborenen, möchte er einen Leviten haben. So, jetzt gibt es aber mehr Erstgeborene, als es Leviten gibt. Also 22.000 zu 22.273 macht 273 mehr, als es Leviten gibt. Und diese 273, die mehr sind, wofür es jetzt keine Leviten zu diesem Zeitpunkt gab, diese sollten rausgekauft werden. Also Gott hat an der Stelle gesagt, also nicht gesagt, wie wir uns das vielleicht denken würden, na gut, dann nehmen wir halt die 273 Erstgeborenen, dann sollen die halt dienen und fertig ist. Nein, die sollen herausgelöst werden mit Geld. Ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, wie viel ist jetzt der Schekel und wie steht das mit dem Gera in Verbindung. Ich muss gestehen, ich habe selbst nicht ganz so ganz gut verstanden. Was ich aber hier verstanden habe, ist, dass es um das Schekel des Heiligtums geht. Gott möchte einen Wert haben, der vom Heiligtum abgeleitet ist. Nicht irgendetwas Menschliches, nicht menschliche Vorstellungen ermessen den Wert, sondern der Schekel, der nach dem Heiligtum geht. Und Und wieder haben wir, sehen wir, selbst in Sachen Geld, selbst wenn die einzelnen Überschüssigen, die 273, wenn die jetzt mit Geld rausgekauft werden, dann selbst da zählen Gottesmaßstäbe, im Schekel nach dem Heiligtum. Wir hatten uns vorhin schon mal über das Thema Erstgeburt ganz kurz Gedanken gemacht. Vorhin ging es in den ersten Versen schwerpunktmäßig darum, dass Gott sagt, sie gehören mir, mir allein, ich teile sie mit keinem, sie sind mein. Hier geht es darum, in diesem Text, jede Erstgeburt ist auszulösen. Da gibt es keine Ausnahme. Warum ist das so? Der Hintergrund ist der Auszug aus Ägypten. Wer das genauer nachlesen möchte, die Erklärung steht in 2. Mose 13, die Verse 11 bis 16. Sinngemäß geht es darum, dass Gott beschlossen hat, alle Erstgeburt muss sterben. So, der Pharao wollte ja mehrfach nicht hören und zuletzt hat Gott beschlossen, alle Erstgeburt muss sterben. So, damit aber die Israeliten, damit die Erstgeborenen der Israeliten nicht sterben müssen, wurden sie durch was geschützt? Durch das Blut. Genau, ein Lamm musste sterben, das Blut wurde an die Pfosten gestrichen und dann wurde quasi der Erstgeborene geschützt. Im Prinzip wurde aber der Erstgeborene herausgelöst. Er wurde, also das Lamm ist stellvertretend für diese Erstgeburt eingetreten. Und damit sich die Israeliten immer wieder daran erinnern, wie viel Wert sie und wie viel Wert die Erstgeburt für Gott hat, dass er damals die Erstgeborenen für sie hat herauslösen lassen. Diesen Vorgang, also dieses Prinzip hat Gott beibehalten und hat gesagt, seitdem soll jede Erstgeburt herausgelöst werden, speziell für mich geheiligt werden. Wenn wir weiterdenken, dann denken wir automatisch an Jesus, an unseren Herrn. Er, der für uns, für unsere Schuld gestorben ist, der unseren Tod, unsere Strafe getragen hat, an unserer Stelle. Also diese Zusammenhänge, die sind uns bekannt. Und hier ist es Gott so wichtig, dass diese Stellvertreterschaft den Israeliten permanent vor Augen sein sollte. So wichtig, dass wenn eine Herauslösung durch einen Leviten nicht möglich war, dass es auf jeden Fall mit Geld passieren musste. Aber eine Herauslösung war nötig. War eine Herauslösung nicht möglich, zumindest bei den Tieren steht es ausdrücklich, dann mussten die Tiere sterben. So wichtig war die Ablösung. Ich möchte an dieser Stelle nochmal zusammenfassen. Wir haben viel über die Leviten gehört, viel über ihren Dienst, über ihre Aufgaben, den sie machen. Ich denke, was im Raum stehen bleibt, ist, keiner ist ohne Berufung. Die Leviten als ein Bild für uns Gläubige heute machen deutlich, keiner von uns kann sich davonschleichen. Jeder von uns steht in einem Dienst und Gott selbst in seiner Souveränität hat sich überlegt, wofür wir gut einzusetzen sind. Lasst uns dafür beten, lasst uns mit Gott in Kontakt treten, sein Wort lesen, herausfinden, vielleicht auch durch Ausprobieren, was ist unser Dienst? Was ist unser Wirkungskreis? Was ist unser Stand, in dem wir stehen? Manchmal ist es nicht offensichtlich. Und Gott nimmt den Dienst an seiner Person ernst. Es soll kein willkürlicher, kein eigenwilliger Dienst sein. Es geht nicht darum, dass wir den Dienst so verrichten, wie wir es für richtig halten. Lass uns herausfinden, was Gott davon hält, wie seine Prinzipien hier in seinem Wort sind und wie ein Dienst wohlgefällig sein kann. Nadab und Abihu sind uns ein warnendes Beispiel für einen Dienst, wenn er nach unserem eigenen Kopf geschieht, dass das Gott mindestens missfällt. Und was hier auch nochmal übrig bleibt, ist, dass alles Erstgeborene, alles Beste, alle Erstlinge, alles Erste gehört Gott allein. Er möchte es nicht teilen. Er möchte es mit keinem teilen. Es ist einfach nur seins, komplett. Wir als Gemeinde der Erstgeborenen sind das Beste für ihn. Er will uns nicht mit irgendjemandem teilen. Er will uns nicht mit der Welt teilen. nicht mit irgendjemandem. Lass uns dessen bewusst sein, was es bedeutet, das Beste zu sein, worauf Gott blickt. Es soll uns nicht zu einem elitären Denken verleiten, dass wir uns für etwas Besseres halten als die anderen. Aber es soll uns dazu herausfordern, nachzudenken, wie kann ich diesem Anspruch gerecht werden, das Beste zu sein, das Beste für Gott zu geben, auch im Hinblick auf andere ein gutes Vorbild zu sein. Möge uns Gott in dieser Hinsicht segnen. Amen.